herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema meine Wochenbettzeit, Bindung und meine Grenzen. Ich bin ganz aufgeregt, denn es ist heute das erste Mal, dass ich wieder am Schreibtisch sitze, hier mit meinem Podcast-Equipment und ja, die Sonne scheint. Es hat irgendwie, glaube ich, 17 Grad. Ich war gerade schon mit der kleinen Maus draußen spazieren und jetzt hat sie gerade mein Freund, nachdem ich sie gestillt habe und sie in Stillkoma gefallen ist. Und jetzt bin ich natürlich ganz aufgeregt und bin gespannt, ob das auch klappt, dass ich hier sitze und diese Folge aufnehmen darf. Ansonsten unterbreche ich, dann wird das Ganze zusammengeschnitten. Auf jeden Fall möchte ich euch unbedingt teilhaben lassen. Ich weiß, so viele von euch haben mir schon Glückwünsche geschickt und ja, viele haben einfach auch gefragt, wie es mir geht. Und ich möchte euch in dieser Folge einfach so ein bisschen ja von der Realität berichten, wie es im Wochenbett hier so bei uns zugeht und wie auch die Theorie und die Praxis vielleicht zusammenpasst oder auch nicht. Und ja, möchte euch da so ein bisschen mitnehmen. Viele haben auch gefragt, wie es mir während der Geburt ging. Ich bin einfach danach total, ja, erschöpft gewesen, weil ich sehr viel Blut verloren habe am Ende noch und ansonsten war die Geburt wirklich so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe mir eine natürliche Geburt gewünscht, ohne Schmerzmittel und um ehrlich zu sein, bin ich während der Geburt fast, sage ich mal, eingebrochen in Anführungszeichen und hätte mir dann fast doch eine PDA setzen lassen. Nur irgendwas in mir hat dann gesagt, nein, ich schaffe das jetzt. Das war so kurz vor 10 Zentimeter Muttermundöffnung. Das ist, glaube ich, so dieser Moment, wo viele Frauen sagen, oh ja, da es ist so schmerzhaft und man hat irgendwie den Eindruck, man schafft es nicht mehr in dieser Austriebsphase am Ende oder Austreibungsphase, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Da hat man zwischen den Wehen ja auch wieder ein bisschen mehr Zeit und da ja konnte ich dann auch super die Methode des Hypnobirthing anwenden und bin einfach total stolz auf mich gewesen danach, was mein Körper alles geschafft hat. Und am Ende gab es eben dann so einen ganz kleinen Dammschnitt, deswegen hatte ich dann auch so viel Blut verloren, weil die Herztöne runter sind und die Kleine einfach ein bisschen Stress bekommen hat und dann habe ich mich da allerdings sehr, sehr liebevoll begleitet gefühlt. Also der Oberarzt war dann da und hat mir erklärt, dass es halt sonst vielleicht auch ein unkontrollierter Dammriss werden könnte und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden und die haben mich da emotional so empathisch begleitet. Also da bin ich wirklich wahnsinnig dankbar im Nachgang, dass es sich überhaupt nicht, dass ich mich nicht ausgeliefert gefühlt habe. Und das ist ja, wie ihr alle wisst, immer diese Voraussetzung, dass kein Trauma entsteht, dass wir in diesen Momenten auch bewusste Entscheidungen treffen dürfen. Und das durfte ich und dafür bin ich einfach auch dem ganzen Personal, dem Klinikpersonal wahnsinnig dankbar. Ich hatte auch eine tolle Hebamme. Das fand ich auch super spannend, denn ich habe einen Geburtsplan verfasst und da stand drin, dass ich während des Hypnobirthing eben eher so in mich gekehrt sein werde, eher ruhig, also eher meine Ruhe brauche, so indirekt, ja, klar formuliert. Und was mir allerdings dann während der Geburt gefehlt hat, weil die sich so an den Geburtsplan gehalten hat, war so dieses Ermutigen und Bestärken. Und deswegen hatte ich mir echt auch überlegt, ob ich beim nächsten Mal, wenn ich jetzt noch mal ein Kind kriegen würde, eine Doula nehme, weil die ja genau darauf spezialisiert sind. Und am Ende habe ich das dann auch äußern können, dass ich das mehr brauche. Und dann hat sie das auch toll umgesetzt. Spannend fand ich allerdings, dass ich es in den Geburtsplan geschrieben habe und dann das bekommen habe, was im Geburtsplan steht und dann doch währenddessen was anderes gebraucht hätte. Das fand ich auch total interessant. Naja, also so viel zur Geburt. Dann war die erste Woche im Familienzimmer einfach nur unendlich magisch. Also auch wenn ich total schwach auf den Beinen war, weil ich konnte irgendwie kaum auf Toilette, habe drei Schwestern gebraucht, die mich begleitet haben, einfach aufgrund dieses wahnsinnigen Eisenmangels. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr das selber auch hattet. Trotzdem war es einfach so wahnsinnig magisch, diese erste Nacht auch mit Baby. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass man das einfach macht und sich denkt, ja, so ist es jetzt. Und sie hat von der ersten Nacht an dann dieses Cluster-Feeding gemacht, also war auch direkt nach der Geburt direkt an meiner Brust und hat die Brust sich gesucht und so. Also wie es wollte ich ja dieses intuitive Stillen. Das heißt, ich war so im Glück einfach, dass ich das alles so erleben durfte, auch das Bonding und das Bonding auch mit meinem Partner. Das haben wir dann ganz intensiv betrieben im Familienzimmer. Also ich würde auch wirklich allen raten, ein Familienzimmer zu nehmen. Wenn es irgendwie möglich ist, ist es natürlich mit mehreren Kindern dann immer schwierig. Da ist es ja dann doch dann manchmal einfach der bessere Weg, wenn ein Elternteil zu Hause bleibt. Nur was für mich wirklich ein absolutes Geschenk, dass mein Partner da war. Und ja, wir hatten einfach so viele zauberhafte Momente dann auch schon in der Klinik und ich habe tatsächlich einen Tag dann noch verlängert, weil ich dachte, ich habe es irgendwie verdient, hier umsorgt zu werden und weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dieses Zimmer zu verlassen und auch die Mausi gefühlt da bleiben wollte. Das hat sie dann auch wirklich lautstark gezeigt, als wir dann die Klinik verlassen haben, dann 3 Tage später. Ja, da war es dann einfach irgendwie schwierig, dieser Übergang. Da ging schon der erste Übergang los, da hat sie sich eingeschrien, oh mein Gott, und wollte nicht in diesen Maxi-Cosi. Und dann mussten wir auf dem Heimweg noch zum Kinderarzt und die U2 machen, hat sie da diese RS-Impfung bekommen, die ja so empfehlenswert oder empfohlen wird, einfach weil so ein hohes Risiko da ist. Und dann, oh Gott, ich, mein Mama-Herz, also dieses Gefühl von, jetzt hat die Mausi so einen Schmerz und ich, ja, ich habe einfach mitgeweint. Und einige hatten auch gefragt, ich hatte euch erzählt, sie hatte eine erweiterte Niere, beziehungsweise so wurde es geschallt damals in der Schwangerschaft. Und dadurch, dass sie dann so viel gepinkelt hat, hat sich das alles gleich wieder richtig eingestellt. Und dadurch hat sie das Problem zum Glück jetzt nicht mehr. Also so sieht es momentan zumindest aus. Als wir nach Hause kamen, war meine Mama dann noch für 2 Tage da. Und da ist mir so bewusst geworden, wie sehr es einfach notwendig ist, dass man im Wochenbett umkümmert, umsorgt wird. Denn ich hatte eigentlich so die Vorstellung, ja, wir kommen dann nach Hause und wollen das unbedingt zu dritt genießen. Und dadurch, dass ich einfach körperlich dann so schwach war, war ich so wahnsinnig dankbar, dass meine Mama da war. Denn ohne sie hätte ich mich vermutlich dann doch überlastet gefühlt. Und das ist auch was, was ich allen Frauen mitgeben möchte. Wir haben es einfach verdient, im Wochenbett wirklich umsorgt zu werden. Und das ist etwas, was wir annehmen dürfen. Und vielleicht, wenn dir noch ein Wochenbett bevorsteht, gerade auch wenn du schon mehrere Kinder hast, dann kannst du es vielleicht auch jetzt beim letzten Kind, wenn es das letzte Kind sein sollte, nochmal in vollen Zügen genießen, dass du da umkümmert wirst und dich in irgendeiner Form drum kümmern, auch wenn es vielleicht nicht deine Mama ist, dass du genau das auch nochmal so genießen darfst, weil ich finde, dass das auch wahnsinnig heilsam ist, um die Geburt zu verarbeiten. Denn ich hatte schon dann immer wieder so diese Filme und habe auch ganz viel mit meiner Mama, mit Freundinnen dann auch darüber gesprochen. Und es ist ja wahnsinnig entscheidend, dass wir die Geburt verarbeiten, auch für den Bindungsaufbau zum eigenen Kind. Und genau, wenn wir schon beim Thema Bindung sind, ist es mir nochmal ganz wichtig, jetzt darüber zu sprechen, was mir klar geworden ist. Also ich habe ja den großen Bindungskurs entwickelt und da gibt es das Modul 2, das heißt Feinfühligkeit sich selbst gegenüber. Und das Modul 2 ist aus meiner Sicht entscheidend für den Bindungsaufbau, noch entscheidender als das Modul 1, wo es nochmal um Feinfühligkeit und so weiter geht. Oder auch in Modul 2 greife ich das nochmal auf. Aber es ist einfach so, dass einerseits natürlich wichtig ist, diese Signale des Babys relativ schnell lesen zu können und auch zu versuchen zu verstehen, was beim Baby los ist und die dann schnell zu erfüllen. Also ist es jetzt Nähe, ist es Hunger, ist es vielleicht das Bäuchlein, das drückt und natürlich dann darauf zu reagieren. Nur das ist wirklich nur möglich, wenn du selbst bei dir bist, wenn du selbst in dieser Feinfühligkeit dir gegenüber bist. Und da ist mir auch klar geworden, in so vielen Momenten habe ich dran gedacht, dass das eigentlich noch entscheidender ist. Denn Ich vermittle das jetzt schon so lange und jetzt habe ich es endlich mal gespürt, wie es selbst ist. Es gab Momente, da war ich einfach so erschöpft, als meine Mama dann zum Beispiel auch gegangen ist oder gegangen war, dann war es einfach so, dass ich manchmal so müde war oder mich auch ein bisschen übernommen hatte dann schon und ich einfach gemerkt habe, nee, jetzt brauche ich wieder Ruhe oder jetzt ist es total wichtig, dass ich eine Stunde schlafe, weil ich schon gemerkt habe, dass sie, weil sie ja auch ständig dann auf mir war und ständig am Busen, weil sie dieses Cluster-Feeding gemacht hat. Dadurch war es für mich auch dann manchmal so dieses Gefühl, boah, ich brauche mal kurz eine Sekunde zum Durchatmen. Und da wusste ich so, jetzt war ich nicht feinfühlig mir selbst gegenüber. Und dann hat sich das kurz so angefühlt wie, boah, ich möchte kurz für mich sein. Und das habe ich sonst gar nicht gehabt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir genau darauf achten und das wahnsinnig ernst nehmen, uns nicht aufopfern. Und das ist ja was, wozu man als Mama total neigt, also auch ich total. Ich hatte so viele Situationen, wo ich dachte, ich will sie jetzt eigentlich gerade gar nicht hergeben oder sie soll eigentlich bei mir bleiben. Und ich wusste, nee, es ist jetzt wichtig, dass ich auf Toilette gehe, sowas Einfaches, oder dass ich jetzt kurz unter die Dusche springe. Und deswegen habe ich für mich jetzt auch, weil sie auch um meine Grenzen gehen soll in der Folge, so eine Routine, die mir ganz wichtig ist. Und ich habe mir dann überlegt, was ist mir wichtig, wo möchte ich auch keinen großen Kompromiss machen. Und dazu gehört zum Beispiel die Dusche am Morgen nach dem Aufstehen. Dazu gehört, dass ich auf Toilette gehe, wenn ich auf Toilette muss. Und dazu gehört übrigens auch, dass ich raus an die frische Luft komme, weil das für mich einfach eine wahnsinnige Selbstfürsorgestrategie ist. Und am Anfang fand sie das richtig blöd im Kinderwagen. Inzwischen klappt es ganz gut. Genau, da hat sie sich richtig eingeschrien und dann habe ich natürlich auf dem Absatz wieder kehrt gemacht und dachte mir, oh, am Ende habe ich auch ein Baby, das nicht in den Kinderwagen will. Das wäre für mich wirklich der Horror, weil ich das eher so liebe, spazieren zu gehen. Natürlich kann ich das auch in der Trage, nur ich hatte immer so diesen Wunsch, mit meinem Kind einfach auch im Kinderwagen spazieren gehen zu können. Und da habe ich dann auch für mich so eine Klarheit entwickelt und es immer und immer wieder probiert. Und jetzt klappt es schon ganz gut. Wir machen jetzt immer kleine Runden und ich bin total dankbar, dass sie jetzt da doch auch mitmacht. Und hat sie jetzt auch immer schon schlafend angezogen, also so kleine Tricks, damit es für sie auch angenehmer ist und nehmen sie auch immer gleich raus, wenn sie dann weint im Kinderwagen, damit sie sich da nicht bedroht fühlt. Also lauter kleine Strategien habe ich angewandt. Genau, oder auch wenn ich jetzt, da mein Partner schon wieder arbeiten ist, wenn ich auf Toilette muss, dann habe ich einfach für mich diese Strategie, dass ich sie ganz kurz in die Wiege lege und die Wiege mitnehme und auch wenn sie dann ganz kurz weint in der Wiege, dann bin ich einfach auf Toilette und dann ist es so und ich verdrück's mir nicht, weil ich weiß, wie viele das auch machen und wie extrem man sich aufopfern kann. Das gleiche übrigens mit dem Essen. Das kennt ihr sicher auch, dass gerade in der Stillzeit man so den Eindruck hat, oh, man kann gar nicht genug essen und da ist es ähnlich, dass ich einfach versuche, das mit dem Essen möglich zu machen. Inzwischen machen wir es so, dass ich sie links in der Armbeuge beim Stillen habe und rechts esse. Also auch das, da haben wir auch eine Lösung gefunden. Und da habe ich schon gemerkt, wow, das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht vermutet, es kommen relativ schnell solche Grenzen, die vor allem das Bedürfnis Selbstbestimmung natürlich betreffen. Ja, also ihr wisst, wie groß mein Kinderwunsch war. Und ich glaube, deswegen kann ich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch noch mal geduldiger sein oder auch vielleicht auch mehr aushalten. Auch die Nächte zum Beispiel sind für mich total erträglich, obwohl sie natürlich oft trinken mag. Aber ich habe einfach natürlich diese Haltung, oh mein Gott, ich habe so lange auf dich gewartet und trotzdem sind da einfach diese Grenzen jetzt schon nach 2,5 Wochen spürbar. Und das hat ja ganz viel mit Feinfühligkeit zu tun. Und ich kann inzwischen so gut nachfühlen und das konnte ich davor auch schon. Nur jetzt weiß ich es natürlich noch intensiver, weil ich selber gespürt habe, dass es schnell passiert, dass die eigenen Bedürfnisse, ja, übergangen werden, dass die Bedürfnisse des Babys die eigenen Bedürfnisse überlagern. Und was ich auch gemerkt habe, was gar nicht so einfach ist, gerade dann, wenn sie eben ganz viel weint und oder auch wirklich sich lautstark bemerkbar macht, weil das tut sie. Sie weiß, dass in dieser Familie alle Gefühle sein dürfen und wenn sie zum Beispiel Hunger hat, dann ist es wirklich vom tief und fest schlafen, ganz friedlich daliegen von 0 auf 100. Also so nach dem Motto, Mama, du musst schneller sein. Ich gebe schon alles, ich sag's euch, ich bin schon die Schnellste überhaupt, nur ich bin trotzdem natürlich nicht schnell genug, als dass das Weinen zum Beispiel nicht da wäre. Also es ist einfach so, dass sie dann trotzdem kurz laut schreit. Und auch da ist es ja immer wieder so, dass in Büchern steht, hier ein Baby, wo Bedürfnisse erfüllt werden, das weint eigentlich nicht. Also da möchte ich an der Stelle nochmal einhaken. Darüber hatte ich auch in der Podcast-Folge mit Herbert Trenz-Polster schon gesprochen, der ja auch Bindungsexperte von der kinderärztlichen Sicht nochmal ist. Und es ist einfach so, dass ein Baby dann auch weinen darf, wenn es begleitet wird und wenn dann schnellstmöglich die Bedürfnisse erfüllt werden. Und allein dieses Wissen hilft mir so extrem, dann auch zum Beispiel, während ich mich bereit mache für Stillen und sie einfach ganz, ganz laut weint, dass ich dann trotzdem versuche, ruhig zu atmen, diese Selbstregulation zu betreiben. Und das meinte ich, das ist gar nicht so einfach. Also ich bin regelmäßig am Üben mit den Übungen, die ich auf der Bindungsinsel vermittle, die Atmung zu verlangsamen, diese Sicherheit im Hier und Jetzt zu spüren. Und da habe ich ja ganz viele Übungen, die ich auf der Bindungsinsel vermittle und jetzt selbst anwende. Habe ich davor auch schon angewendet in anderen Situationen. Nur es ist unglaublich, was es bewirkt, wenn man selbst regulierter ist. Also wenn ich zum Beispiel gestresst jetzt war, dann habe ich sofort gemerkt, meine Atmung habe ich entweder angehalten oder habe zu schnell geatmet. Und es ist Wahnsinn, was es bewirkt, wenn ich einfach dann ruhiger atme und in diese Selbstregulation gehe, was für eine Auswirkung das auch auf sie hat. Genau. Und also so viel zum Thema Grenzen. Ich versuche mich darin, alles, was in Modul 2 vermittelt wird, im Bindungskurs umzusetzen. Es ist übrigens auch spannend. Ich war erst mit einer Freundin spazieren, mit der Kerstin, und dann ist es wirklich manchmal so, dass ich denke, wow, was habe ich denn nochmal in dem Kurs vermittelt, um es wirklich dann anwenden zu können? Das ist total spannend, dass ich dann wie so ein bisschen in die Vogelperspektive gehe und mir denke, welche Strategien waren das nochmal in Modul 2? Oder was habe ich auf der Bindungsinsel nochmal zur Selbstregulation vermittelt? Wenn man selbst ja so in seinem Film ist und so müde vielleicht auch oder erschöpft, dass ich wirklich mich dann manchmal selber wieder dran erinnern darf, was war das denn eigentlich? Das ist total lustig. Genau. Zum Thema Bindung. Was haben wir gemacht, um den Bindungsaufbau jetzt zu stärken? Es ist jetzt diese wichtige Phase. Also was ich einfach merke, sie lässt sich natürlich ganz ungern abgeben. Das heißt, wir tragen sie ganz, ganz viel. Und das Wunderschöne ist, dass die Hebamme meinem Partner schon am dritten Tag das Tragetuchbinden gezeigt hat und sie sich dann an diesem Tag direkt da 2 bis 3 Stunden drin wohlgefühlt hat, geschlafen hat. Ansonsten war es eher immer so, dass sie getrunken hat, halbe Stunde Pause, dann wieder getrunken hat, was ja total in Ordnung ist, weil das Stillen ja auch so viele Bedürfnisse gleichzeitig erfüllt. Und doch ist es für mich ein riesiges Geschenk zu sehen, was das Tragen beim Papa jetzt bewirkt. Und auch für mich so eine Sicherheit, dass sie sich da auch entspannen kann und dass wir einfach 2 Strategien haben. Also nicht nur das Stillen, sondern das Stillen von Papas Seite, das Tragen. Das ist für mich jetzt eine große Erleichterung. Wobei natürlich auch da, wenn sie dann starken Hunger hat, schreit sie genauso laut und dann ist es natürlich klar, dass sie gestillt wird. Nur ist es für mich eine wahnsinnige Erleichterung und es stärkt natürlich die Bindung extrem zum Papa. Und was ich allerdings merke, ist, er ist jetzt auf die Arbeit gegangen, jetzt in der dritten Woche wieder, und da war er dann tagsüber ja weniger Stunden da und das macht schon echt einen Unterschied. Also auch so, was die Bindung zum Papa angeht. Und da habe ich dann schon gesagt, wir dürfen gleich schauen, dass es nicht einbricht. Also sie war dann abends beim Papa in der Trage. Wir haben darauf geachtet, bewusst, dass sie einfach jetzt, auch wenn er tagsüber weg ist, dann abends dann zum Beispiel gleich in die Trage zu ihm geht. Und da möchte ich auch einfach drauf achten, weil ihr wisst ja, wie sehr ich meinen Beruf liebe. Ich liebe es auch gerade so, die Podcast-Folge für euch einzusprechen. Es gibt mir so viel, auch so die Wirksamkeiten, was ich mir darüber erfülle. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, auch wenn es dann zum Beispiel einfacher wäre, sie bleibt bei mir nach dem Stillen liegen und schläft da ganz süß. Und dann ist es natürlich der einfache Weg, sie bei mir zu lassen, nur haben wir es jetzt wirklich versucht umzusetzen, dass sie dann da in die Trage ist und da fühlt sie sich dann ja auch total wohl und stärkt darüber auch die Bindung zum Papa. Und dadurch habe ich dann die Möglichkeit, auch sowas zu machen wie jetzt gerade. Das ist einfach ein großes Geschenk, genau. Also das machen wir für die Bindung, des Tragen, des Stillen natürlich. Oh mein Gott, das Stillen, wie wundervoll ist Stillen eigentlich? Also ich habe Glück, die Brustwarzen tun schon nicht mehr weh jetzt nach 2,5 Wochen und sie hat ganz intensiv das Clusterfeeding gemacht und hat dadurch ist die Stillbeziehung gleich wunderbar eigentlich gestartet. Ich muss schon sagen, es war auch da manchmal so, dass ich mir dachte, oh mein Gott, ist die jetzt wirklich dauerhaft an meiner Brust? Also auch da war dann irgendwann so eine Grenze. Ich kenne das aus der Theorie mit dem Clusterfeeding, nur sie hat es wirklich in höchstem Maß betrieben sozusagen. Und sie hatte auch schon diesen ersten Wachstumsschub. Und da hatte sie dann auch wieder so einen ganzen Tag, wo sie eigentlich nur an meiner Brust war. Und das finde ich schon auch, was das Thema Grenzen oder auch körperliche Grenzen, die eigenen Grenzen angeht, ganz, ganz spannend. Also da ist es total wichtig, dann zwischendrin gut für sich zu sorgen. Da hatte ich dann schon auch manchmal so einen kleinen Overload und dachte mir so, oh, ich will einfach mal kurz mich nur bewegen. Einfach nur ohne sie mal kurz für mich sein. Und ja, und ich glaube, auch das ist wichtig für die Bindung. Also auch da zu spüren, okay, jetzt ist es gerade gut, jetzt gibst du dein Baby gerade gerne ab. Also auch das gehört aus meiner Sicht zur Bindung mit dazu, weil ansonsten würde ich nicht meine eigenen Bedürfnisse übergehen. Und da wissen wir ja, wenn wir nicht feinfühlig uns selbst gegenüber sind, können wir nicht feinfühlig dem Kind gegenüber sein. Und deswegen natürlich nutze ich das Stillen und liebe diese Stillbeziehung, die wir schon aufgebaut haben. Und gleichzeitig möchte ich auch jetzt einfach darauf achten, dass es andere Strategien gibt. Also gerade heute zum Beispiel war es so, sie hatte getrunken, also rechts, links, dann nochmal rechts. Und es ist einfach dann so, ich merke ja auch an der Brust, dass jetzt auch weniger drin ist. Und sie möchte dann natürlich dranbleiben, um zu nuckeln. Und das ist ja wunderbar. Man weiß ja auch inzwischen, dass das Stillen so viele Bedürfnisse erfüllt. Und das darf sie dann auch. Und dann ist sie eben eingeschlafen. Und danach wollte sie eben nach einer Viertelstunde so wieder an die Brust. Und da habe ich sie dann dem Papa gegeben und gesagt, komm, trag sie doch oder nimm sie doch. Und da konnte sie sich dann total gut beruhigen, weil eben die Mama nicht nach, oder der Papa nicht nach Milch riecht. Und das fand ich dann auch jetzt total schön zu sehen, dass es ist ja auch eine kleine Form von Grenze, die man irgendwie setzt. Man weiß, sie hat jetzt gut gegessen, sie hat noch genuckelt, sie hat irgendwie alles bekommen und möchte natürlich dann nach einer Viertelstunde wieder dran, weil es einfach wunderschön ist, an der Brust zu sein. Und doch ist es okay, sie dann dem Papa zu geben. Und das kann ich Gott sei Dank ohne schlechtes Gewissen auch. Weil warum ich euch das erzähle, ist einfach, um euch auch zu ermutigen, dass Bindung nicht immer bedeutet, man muss 1000%ig immer komplett da sein und muss sich aufopfern und die eigenen Bedürfnisse komplett zurückstellen. Das ist mir so, so wichtig, weil ich einfach weiß, wie viele Mütter eben vielleicht dann auch gelesen haben, ein zufriedenes Baby oder ein Baby, wo die Bedürfnisse erfüllt sind, wo eine enge Bindung da ist, weint nicht. Das ist einfach ein leider sehr verbreiteter Mythos, der ja wahnsinnig unter Druck setzen kann. Und deswegen möchte ich euch davon erzählen. Genau. Dann, was wir natürlich auch für die Bindung machen, ist das Co-Sleeping, dass es sie nachts eigentlich nur bei mir ist, manchmal auch kurz beim Papa. Und wir einfach gut darauf achten, dass sie natürlich sicher ist, weil es ja ganz, ganz entscheidend ist, dass nicht irgendwie eine Decke oder ein Kissen oder so über ihr Köpfchen kommt. Und da achte ich einfach ganz extrem drauf, indem ich sie ganz bewusst nur bei mir oben habe und die Decke ganz weit unten ist, nur in meinen Beinen. Und ich sie dann einfach auch im Liegen zum Beispiel stille oder eben in der Wiegehaltung stille. Also diese zwei Stillpositionen habe ich nachts und habe sie dann immer ganz eng bei mir auf meinem Herzchen liegen, die ganze Nacht über eigentlich. Und dadurch sind unsere Nächte tatsächlich in Ordnung. Also ich habe ja diesen Aura-Ring, wo ich immer checke, wie viel Schlaf ich habe. Und ich komme immer so auf 5, auf manchmal 6 Stunden schlafen, bin dann immer ganz verwundert und denke mir, das ist echt eigentlich relativ viel. Und tagsüber, ja, schlafe ich dann beim Stillen manchmal noch mit ihr ein und dann bin ich eigentlich so auf einem ganz guten Schlaflevel. Und auch das, wir wissen ja auch, für die Bindung ist Schlaf extrem wichtig, auch weil so viel Oxytocin ausgeschüttet wird. Und drum bin ich da echt froh, dass ich meinen Schlaf bekomme, wobei ich immer schon sehr gut geschlafen habe. Ich weiß nicht, wie es Müttern geht, die auch davor vielleicht schon Schlafprobleme hatten. Und ich weiß, das ist was ich über viele Jahre ja auch total, ja, negativ auswirken kann auf die Stimmung. Und deswegen, da bedauere ich das sehr für alle Frauen, die auch mit dem Schlafen so Themen haben, weil es macht ja wahnsinnig viel aus. Genau. Und ja, ansonsten versuchen wir natürlich auch, wenn wir sie abgelegt haben und sie zum Beispiel in der Wiege liegt, das macht sie dann manchmal jetzt schon nach dem Stillen, dass wir sie ganz kurz in die Wiege legen und sie manchmal dann da auch ein halbes Stündchen oder auch dreiviertel Stunde oder so schläft, dass wir sie natürlich sofort hochnehmen, wenn sie weint, dass wir sofort reagieren, sobald sie weint. Das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend für den Bindungsaufbau, dass sie einfach weiß, okay, da ist jemand da. Oder auch wenn sie zum Beispiel jetzt im Kinderwagen weint, dass ich sofort anhalte, sie kurz rausnehme und beruhige. Oder sie zumindest, wenn wir jetzt kurz vor zu Hause sind und sich das rausnehmen, vielleicht gerade nicht mehr so lohnt, sie mit der Stimme beruhigt und sagt, wir sind gleich da und wir haben es gleich geschafft. Und das ist auch sowas, was so magisch ist, zu sehen, wie sie auf die Stimme reagiert. Schon allein, das ist, oh, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Mein Herz platzt einfach voller Liebe für dieses kleine Wesen. Genau, dann habe ich für mich das Singen wieder entdeckt. Ich bin ja musikalische Früherzieherin und habe schon ganz viele Lieder für sie gedichtet. Und dann machen wir immer so unsere kleine Routine, auf so kleine Bewegungsübungen auf dem Wickeltisch. Und es ist so schön, weil sie jetzt schon in der Phase ist, nach 2,5 Wochen, wo sie so greift und wo sie auch schon versucht, die Mimik nachzuahmen. Sie gibt echt Vollgas, sagt die Hebamme. Sie hat auch so viel zugenommen jetzt schon. Wahnsinn, sie hat jetzt 4 Kilo und ist mit 3.300 auf die Welt gekommen. Also ich scheine genug Milch zu haben. Genau, das ist noch was wir machen. Und jetzt möchte ich abschließend noch darauf eingehen, dass mich auch in der Wochenbettzeit der immer wieder Themen natürlich eingeholt haben. Also einmal hatte ich so ein inneres Kind-Thema, dass ich gesehen habe, wie liebevoll mein Partner ist mit ihr und ja, wie vorsichtig auch beim Anziehen. Und auch er hat immer Sorge, dass er ihr irgendwie wehtun könnte. Und es ist einfach so zauberhaft und so süß mit ihr. Und das habe ich so gesehen, es hat mich so gerührt und mich auch daran erinnert, einfach an die Beziehung mit meinem Papa, die inzwischen ja auch so wieder wirklich ganz in Ordnung und gut ist. Nur dachte ich mir dann, es kam so eine Wut in mir hoch. Und ich dachte mir, als wir so klein waren, mein Bruder und ich, wie kann man nicht einfach nur so lieb sein? Und ich weiß ja, dass es aus bestimmten Gründen nicht möglich war, weil er einfach sehr jung war, überfordert war, wie auch immer. Nur es ist einfach dann so ein großes, ja, so ein großes Unverständnis da dafür. Und dann war ich an dem Tag so wütend und irgendwie auch so traurig. Und mein inneres Kind war auf jeden Fall sehr, sehr traurig, so nach dem Motto, wieso habe ich das so nicht bekommen? Und da konnte ich mich zum Glück mit der inneren Kindarbeit dann auffangen, die ich auf der Bindungsinsel ganz seit vielen Jahren ja jetzt schon mache. Und habe die kleine Martina getröstet und fand es aber total spannend, wie stark diese Gefühle dann waren. Das fand ich wirklich ganz interessant. Und ich dachte mir, oh, das ist vielleicht der Moment, wo viele andere Menschen vielleicht dann auch echt in eine Wochenbettdepression rutschen können oder so, wenn man das nicht einordnen kann und auch keine Strategien hat, damit umzugehen. Also ich bin dann im Schlafzimmer, habe geweint und habe mich einfach selber in den Arm genommen und war noch eine Runde spazieren, um mein Nervensystem zu regulieren. Und habe einfach die innere Kindarbeit dann gemacht, also selber diese Einfühlung betrieben. Genau, das war so ein Moment. Und dann hatte ich einen Moment, als sie das Clusterfeeding betrieben hat, erst vor 2 oder 3 Tagen, als sie diesen Wachstumsschub hatte, da hatte ich keine Milch mehr am Abend. Dann hat sie, weil sie das so blöd fand, dass da keine Milch drin war, sie fand mich einfach so scheiße und hat dann die ganze Zeit mit ihrer Hand auf meinen Busen gehauen und war richtig stinkesauer und richtig frustriert, dass da nichts mehr rauskam. Also wohl bemerkt, sie hat von 13 Uhr bis abends 23 Uhr was durchgetrunken. Ja, und okay, irgendwann war halt keine Milch mehr drin. Und wisst ihr, was sofort kam? Mein Muster, ich reiche nicht aus. Du reichst nicht aus, du hast zu wenig Milch. Ja, und dann hat, meine Mutter war da gerade dann auch wieder da und hat sie dann sowas gesagt wie, ja, vielleicht hast du jetzt auch einfach zu wenig Milch. Und allein dieser Satz, ich hätte ihr den Kopf runterreißen können. Ich dachte mir, was, ich habe zu wenig Milch, die nimmt doch so gut zu. Und dann war sofort dieses Muster aktiv, es reicht nicht, ich reiche nicht. Und das war dann auch spannend. Damit durfte ich dann auch gut umgehen, hat sich zum Glück dann reguliert. Ich meine, die Brust braucht ja dann einfach immer einen Tag Zeit oder halt zumindest eine Nacht, um es nachzuschießen, dass dieses Mäuschen da einen Bedarf hat. Jedenfalls, muss ich echt sagen, das fand ich auch super spannend, wie die Glaubenssätze, die ich jetzt schon so oft bearbeitet habe und mit denen ich schon so lange arbeite, immer wieder arbeite, einfach jetzt natürlich auch in dieser Konstellation auftauchen. Also ich werde euch da immer wieder mitnehmen. Genau, also auch da war innere Kindarbeit nötig, dieses Thema. Du reichst aus und das darf jetzt so sein und das kleine Mäuschen, das darf jetzt auch wütend sein. Ja, und der Papa konnte sie dann in der Trage beruhigen, weil sie da die Milch nicht gerochen hat. Das fand ich dann auch nochmal ganz spannend. Ja, so ihr Lieben, jetzt habe ich euch hier den vollen Einblick gegeben in meine Gefühlswelt, in das, was so passiert ist. Abschließend, wir haben jetzt so nach und nach, versuche ich so eine kleine Routine mit kleinen Sachen, die mir wichtig sind, eben einzuhalten. Also ich hatte vorher schon ein paar Sachen genannt. Unser Tag läuft so ab, wenn mein Partner morgens in die Arbeit geht, stehe ich auch auf, gehe duschen, damit ich einfach schon mal für mich das erledigt habe, ziehe mich auch an und gehe dann so lang kuscheln sie mit dem Papa. Und dann gehe ich nochmal ins Bett, still sie und dann stehen wir auf. Und das ist dann meistens die schönste Zeit, weil sie da auch so glücklich ist und so, ja, so zufrieden. Und dann machen wir auf dem Wickeltisch unsere Bewegungsübungen und dann genieße ich das immer total mit ihr, dass sie da einfach auch so wach ist, sie hat so ganz wache Augen und lacht dann schon so viel und ach, es ist einfach ein Geschenk. Also wie ihr hört, ich bin einfach schockverliebt. Und dann versuchen wir eine Sache pro Tag zu machen. Also ich hatte jetzt ab der 2. Woche immer eine enge Freundin zu Besuch. Und so ein Stündchen oder so mehr eigentlich nicht. Und genau darauf bereiten wir uns dann sozusagen vor. Ich versuche auch ein bisschen den Haushalt zu schaffen. Sie schläft morgens tatsächlich immer so eine halbe, dreiviertel Stunde in der Wiege und da versuche ich dann immer schnell alles so ein bisschen ordentlich zu machen, weil auch das ein Bedürfnis von mir ist. Und dann, wie gesagt, ist dann meistens eine Sache, die noch so ansteht. Und dass wir eben einmal am Tag auch spazieren gehen, ist mir wichtig. Und am Abend kommt der Papa dann nimmt er sie in die Trage. Und ich versuche noch irgendwas für mich zu machen. Ich habe zum Beispiel auch gerade ein Fotoalbum schon gestaltet und versuche dann noch was so einfach für mich zu machen. Oder ich koche zum Beispiel auch am Abend, weil ich auch total gerne koche. Und am Abend machen wir es so, dass wir so gegen 9 Uhr uns dann Bett fertig machen. Ich weiß, also die Hebamme hat mir schon empfohlen, ich soll lieber ein bisschen früher noch mal ins Bett gehen. Und dass sie den Tag-Nacht-Rhythmus auch lernen, dass wir einfach am Abend dann so gegen 9 im Bett sind. Da gehe ich natürlich dann mit ihr ins Bett. Und wir haben es auch schon mal versucht, dass wir sie einmal ganz kurz sozusagen im Beistellbettchen hatten. Auch das klappt dann so für einen kleinen Moment. Wir wissen ja, es gibt verschiedene Schlafzyklen, die dann miteinander verbunden werden. Und ja, da merke ich einfach, sie braucht da ganz viel Hilfe noch, diese Schlafzyklen zu verbinden, ganz viel Nähe. Und deswegen bin ich dann einfach bei ihr, mit ihr im Bett. Und wenn der Papa dann ins Bett kommt, so gegen 12 oder so, wickelt er sie nochmal. Und da stille ich dann auch nochmal. Manchmal kuschelt er auch da noch mit ihr. Und ja, so läuft momentan unser Tag. Und so tagsüber gibt es eigentlich keine Routine. Da versuchen wir uns nach dem Baby zu richten. Das ist ja auch für die Bindung total wichtig, dass die kleinen Mäuse erstmal ankommen dürfen und nicht funktionieren müssen. Und ja, das ist so momentan das, was mich bewegt, mein Alltag. Und das Schönste ist, dass ich das wundervolle Team im Rücken habe, das mich so wunderbar stärkt, dass ich einfach abschalten kann. Das ist das erste Mal, seitdem ich arbeite, dass ich gar nicht arbeite. Wirklich gar nicht. Und das ist einfach ein großes Geschenk. Außer diese Podcast-Folge, die ich gerade einspreche für euch. Nur das hat auch eher was mit Verarbeitung zu tun. Das mache ich, glaube ich, eher für mich. Also es ist eher das Bedürfnis nach Wirksamkeit erfüllen und euch natürlich teilhaben lassen. Das Bedürfnis nach Verbindung zu euch erfüllen. Genau. Fühlt euch alle ganz arg umarmt. Ich hoffe, für alle, die das Wochenbett noch vor sich haben, war was dabei, was ihr euch mitnehmen könnt. Oder vielleicht sind auch Dinge dabei, wo ihr sagt, oh ja, das möchte ich mir jetzt in den Alltag mitnehmen und das hätte ich gern anders gemacht oder das habe ich auch so gemacht. Schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, wie es euch im Wochenbett ergangen ist. Vielleicht auch Dinge, die ihr gern im Nachgang anders gemacht hättet und vielleicht auch Dinge, wo ihr sagt, nee, das war bei mir ganz anders oder das würde ich auch ganz anders machen. Ich freue mich immer riesig von euch auch, eine Rückmeldung zu den Folgen zu bekommen. Das freut mich jedes Mal, auch wenn ich eine E-Mail kriege oder so, bin ich immer ganz gerührt, auch wenn ich es nicht immer schaffe, alles zu beantworten. Es erreicht mich und vor allem mein Herz ganz tief. Und wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, freue ich mich immer. Du kannst mir auch gerne deine Stimme da lassen. Du kannst den Podcast zum Beispiel über eine Rezension bewerten. Das hilft mir total, um auch andere Eltern zu erreichen. Wenn du Lust hast, freue ich mich da sehr drüber. Wir hören uns immer wieder auch in meinen Podcast-Folgen mit sehr persönlichen Themen zu meiner Mama-Zeit, zu meinen Mama-Gedanken und ich freue mich total, dass du da bist und ja, für alle, die überlegen, an ihrer Selbstregulation zu arbeiten, die Bindungsinsel öffnet sich ganz bald wieder, also bleibe da unbedingt up to date. Wenn du noch nicht auf meinem Newsletter stehst, würde ich dir empfehlen, dich einmal anzumelden, denn ganz bald gibt es nämlich auch einen Rabatt für die Bindungsinsel. Dort begleite ich Eltern ja ganz regelmäßig auch, um ihre Selbstregulation zu stärken. Das Wichtigste auch, um die Bindungsfähigkeit zu stärken. Das ist die Voraussetzung dafür. Und ja, ich wünsche euch alles Liebe und freue mich für alle, die dann auf der Bindungsinsel stranden, landen, bei den Flugbuchen sozusagen bei mir meine regelmäßige Begleitung sichern darüber. Also ich habe dann immer 2-mal im Monat live und bin für euch da. Und es gibt auch immer 2 Audiotrainings pro Monat, die ihr euch ganz flexibel anhören könnt. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald auf der Bindungsinsel, auch in den Lives. Und habt eine wundervolle Zeit und bis zur nächsten Folge.